Ich lade euch heute am Morgen ganz herzlich ein, mit mir zusammen unseren Blick auf das Schönste und das Wundervollste zu erheben, was es überhaupt gibt, nämlich Gottes Wesen. Wir sind miteinander, ich glaube, mein Mikrofon spinnt ein bisschen. Wir sind miteinander mitten in der Serie, okay, es stockt definitiv. Man muss immer ein bisschen improvisieren, wenn man draußen ist. Ja, jetzt wird es um einiges besser sein, denke ich. Wir sind miteinander in der Serie Mysterium und schauen miteinander einfach verschiedene Facetten an von dem wunderbaren Wesen Gottes. Das erste Mal haben wir den Blick auf den Namen Jahwe geworfen. Heute betrachten wir den Namen Jahwe Nissi, was übersetzt heisst, der Herr ist unser Feldzeichen. Und ich lade euch ein in einen wunderbaren Text, und zwar aus 2. Mose 17, ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch das Schwert. Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn Jahwe Nissi, der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek vom Kind bis Kindeskind. Ich möchte gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir für den wundervollen Text und ich bitte dich, dass du jetzt auch das Technikproblem löst. Und ich bitte einfach, dass du heute Morgen zu uns redest. Amen. Letztes Mal sind wir im Mose begegnet. Und zwar haben wir gesehen, wie der Mose unterwegs ist mit seinen Schafen in der Wüste und plötzlich etwas Außergewöhnliches sieht. Und zwar ein Dornbusch, der brennt, aber gleichzeitig nicht verbrennt. Und wo der Mose näher hergeht, um sich das Ganze ein bisschen näher anzuschauen, kommt eine Stimme aus dem Busch raus und sagt: Mose, Mose. Ich habe den Schmerz von deinem Volk gesehen, das in der ägyptischen Gefangenschaft ist. Und ich habe mich entschieden, das Volk zu befreien. Und übrigens, Mose, ich möchte gerne dich brauchen, um das zu bewerkstelligen. Und wir haben gesehen, der Mose war ein bisschen überfordert, war aber dann doch bereit, sich senden zu lassen. Und der Mose ist nach Ägypten gegangen. Und in Ägypten vollbringt er in der Kraft Gottes 10 ganz grosse Wunder. Und die Wunder sind so gross, dass der Pharao nach der 10. Plage oder dem 10. Wunder bereit ist, das Volk ziehen zu lassen. Und das Volk zieht aus, wirklich mit grossem Triumph. Dann zieht das Volk durch das Schilfmeer durch und kommt in die Wüste, um dort
ins verheißene Land zu kommen. Aber wo das Volk unterwegs ist, stellen sich ihm schon die ersten Hindernisse in den Weg. Zum einen Hunger, zum anderen Durst. Aber Gott ist so gut mit dem Volk, dass das Volk jedes Mal versorgt. Und dann kommt ein Hindernis, wo irgendwie niemand so recht damit gerechnet hat. Es heisst in unserem Text, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Plötzlich taucht ein grosses Kriegsvolk auf und greift Israel völlig unvorbereitet an. Die haben noch nie zusammen einen Krieg gekämpft. Die sind völlig kampfunerprobt gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist Amalek? Der Amalek, das ist der Enkel vom Esau. Und die sich im Alten Testament ein bisschen auskennen, wissen, dass der Esau und der Jakob, wo nachher der Israel daraus geworden ist, schon damals einen ziemlich grossen Konkurrenzkampf gehabt. Und der Kampf, der damals angefangen hat, geht jetzt weiter. Die Amalekiter sind ein wildes Beduinenvolk gewesen, das ziemlich kriegerisch und brutal war. Und wo die da die grosse Menge sehen, kommen, durch ihr Gebiet durchziehen, sagen sie sich, das wollen wir nicht. Aber das Wort, das kämpfen meint, meint im Hebräischen noch etwas anderes, es meint auslöschen. Also mit anderen Worten, das kriegerische Beduinenvolk hat wollen, ganz Israel auslöschen. Die haben da wollen einen Völkermord machen, um sich nachher auch noch an diesen Tieren und so zu bereichern. Als ich das so gelesen habe, war es für mich so, eigentlich gibt es eine grosse Parallele zwischen dem Volk Israel und uns. Nein, wir haben kein wildes Beduinenvolk gegen uns, das uns vertilgen will. Wir haben vielen grösseren Feind gegen uns. Ein Feind, der viel mächtiger ist als das Beduinenvolk. Ein Feind, der uns nicht nur temporär, sondern ewig möchte vertilgen. Der Feind nennt die Bibel Satan. Und ich weiss nicht, was bei dir jetzt passiert, wenn du das Wort hörst. In der heutigen Gesellschaft gilt der Glaube an Satan oder der Glaube an den Teufel als ziemlich primitiv und mittelalterlich. Und darum wird zum einen Satan verleugnet oder man tut ihn karikieren als Witzfigur. Das ist halt der komische Typ mit den Strumpfhosen und mit dem komischen Dreizack, wo man anrennt. Spannenderweise redet die Bibel das Wort Gottes immer wieder von dem Feind, von dem Satan. Jetzt ist die Frage, wer ist genau Satan? Was ist das für eine eigenartige Figur? Die Bibel bezeichnet Satan als das absolute Böse. Personifizierung vom Bösen. Wir lesen zum Beispiel im 1. Petrus 5, Vers 8, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Satan wird mit einem hungrigen Löwe verglichen, der jeden Moment versucht, Menschen zu verschlingen. Man kann also sagen, gemäss der Bibel hat Satan ein einziges Ziel. Er will Menschen vernichten. Er will uns vernichten. Er will dich vernichten. Und wenn ich sage Menschen, dann meine ich ein differenziertes Menschenbild, als wir sind einfach nur Körper. Die Bibel tut den Mensch darstellen als eine Einheit. Und zwar zum einen eine Einheit aus Geist, geistlich, aber auch Seele aber auch körperlich, der Körper. Aber der Mensch ist auch eingebunden in ein soziales Geflecht. Die
Wenn wir jetzt das anschauen, stellen wir fest, dass Satan ein Feind ist, der auf allen Ebenen angreift. Der Geist ist der Ort in unserem Körper, oder ich sage mal bei uns, wo das Zentrum ist, wo wir mit Gott verbunden sind. Und Satan setzt alles rein, um Gott aus unserem Geist fernzuhalten. Und das macht er ganz einfach, indem er uns verführt, zum Böse zu tun, zum Sündigen. Und Sünde ist letzten Endes das, was uns trennt von Gott. Der erste Bereich, wo Satan attackiert. Der zweite Bereich ist der seelische Bereich, den er attackiert. Satan versucht uns klein zu behalten. Ich weiss nicht, ob du die Stimme kennst in deinem Inneren, die dir zuspricht. Du bist ein Versager. Du schaffst es doch sowieso nicht. Du bist hässlich. Du kannst nichts. Du bist nichts. Ich persönlich kenne das. Aber Satan flüstert nicht nur in unserem Inneren, um uns abwerten, sondern er tut sogar andere Menschen anwerben, um das zu bewerkstelligen. Und an dieser Stelle muss ich offen zugeben, ich bin auch schon von Satan gebraucht worden, um andere Menschen klein zu machen. Doch es ist nicht nur das Seelische, das er von uns Menschen anfängt zu zerstören, sondern auch unseren Körper. Wir sind doch alles Menschen und wir haben uns doch alle gern. Aber Satan bringt uns Menschen dazu, andere zu verletzen. Andere Menschen sogar zu töten. Rufmord. Und so weiter und so fort. Aber Satan ist so dermaßen schlau, dass er schafft, dass wir Menschen uns kaputt machen, ohne fremde Wirkung von außen. Drogen. Zu viel Alkohol, Nikotin. Jedes Mal, wenn ich den Raucherhusten von meinem Nachbarn höre, tut es mir mega leid. Sie sind schon älter und obwohl ihre Lunge schon ziemlich verkohlt ist, schaffen sie es einfach nicht, aufzuhören, sich selber zu zerstören. Satan greift geistlich, seelisch, körperlich an. Aber auch sozial, weil der Mensch ist immer eingebunden in ein soziales Geflecht. Satan setzt alles dran, um einen Keil zwischen uns zu treiben. Ehepartner, die sich mal so geliebt haben, sind plötzlich die grössten Feinde. Keil quer durch Familie, durch Verwandtschaften, durch Erbstreitigkeiten. Ja, Satan bringt sogar Kinder gegen ihre eigenen Eltern auf. Wieso macht er das? Satan versucht uns zu isolieren, weil wir dann leichte Beute sind, wenn wir isoliert sind. Also wir sehen, der Feind, der greift uns auf allen Ebenen an. Wenn wir das so hören, vielleicht hörst du das erste Mal sogar, ist das ein bisschen beängstigend. Da ist eine Kraft um, die Macht hat, uns kaputt zu machen. Und jetzt ist spannend, Jesus sagt nicht, ja, komm, dünnt den ignorieren, dünnt einfach, ist doch nicht so schlimm. Sondern Jesus sagt zu diesen Leuten, die nun ja im Glauben Folgendes, Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor dem, der den Leib tötet. Fürchtet euch vielmehr vor dem, er meinte mit Satan, der Leib und Seele. Also das Gesamte meint Jesus da, wo das Gesamte kann verderben. An dieser Stelle wollen wir uns die Frage stellen, ja, wie können wir jetzt dem grossen Find entkommen? Wie können wir unseren Kopf aus der Schlinge von dem grossen Find nehmen? Wie können wir errettet werden? Und die Antwort finden wir in unserem Text drin. Wo die Amalekiter den Israeliten gegenüberstehen, sagt der Mose zum Aaron, zum Josua, das war damals der Feldhauptmann gewesen. Vers 9. Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel, wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Der Josua fährt jetzt an zu kämpfen. Und dann passiert etwas extrem Spannendes. Der Josua gewinnt, aber nicht, weil er gut kämpft, sondern es hat einen anderen Grund, warum er am Gewinnen ist. Der Josua gewinnt nicht, weil er gut kämpft, sondern weil der Mose auf einem Hügel oben steht, mit einem Stab ausgestreckt in seiner Hand. Und an dieser Stelle müssen wir fragen, was ist das für ein Stab? Also ich meine, wenn es einen Stab gäbe, wo man auf dem Hügel stehen kann und kann gegen jeden Feind siegen, dann muss ich so einen Stab haben. Was ist das für ein Stab? Ein paar Kapitel vorher, das haben wir letztens miteinander angeschaut, der Mose ist Hirt, wird von Gott berufen. Und dann hat der Mose den Stab in der Hand. Ist ein gewöhnlicher Hirtenstab. Ist nichts Besonderes. Mit anderen Worten, der Mose hebt einen gewöhnlichen Hirtenstab in die Luft auf einem Hügel oben und siegt. Er hebt ein Holz auf einem Hügel. Er klammert sich an dem Holz fest, er streckt sich an dem Holz und gewinnt. An dieser Stelle die Frage, das ist schön für den Mose damals, aber wie können wir jetzt gegen den Feind siegen? Ich habe euch ganz eine gute Nachricht. Das Symbol von Mose, wo ausgestreckt mit einem Holz auf dem Berg oben steht, das Symbol findet seine Verwirklichung 1500 Jahre später. Der Mose geht mit seinem Stab auf den Berg raus und hat seine Hand ausgestreckt an dem Holz. 1500 Jahre später geht ein anderer auf den Hügel rauf und hat seine Hand ebenfalls ausgestreckt an einem Holz. Es ist Jesus Christus selber. Und Jesus Christus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was in unserem Text angetönt ist, wird 1500 Jahre später vollbracht. Der Mose hat das Heer von den Amalekiten besiegt. Und Jesus Christus hat den vollkommenen Sieg an dem Kreuz errungen gegen den grössten Feind, Satan. Jetzt stellt sich die Frage, okay, das ist eine schöne Verbindung, aber wie bitte soll jetzt Satan an dem Kreuz besiegt werden? Es gibt einen einfachen Grund. Ich habe vorher gesagt, Satan hat einen einzigen Wunsch, und zwar er will Menschen zerfleischen. Er ist wie ein brüllender Löwe und er wünscht sich nichts mehr als Menschen zerfleischen. Die Menschen sind aufgrund von ihren Sünden tatsächlich Satan ausgeliefert und Satan kann das. Und Menschen sind selber verantwortlich, weil die Sachen, die wir anderen zu leid tun, das wird nicht mit uns gemacht, sondern das machen wir selber, oder? Aber, obwohl wir selber schuld sind für das, was uns passiert, hat Gott Erbarmen mit uns. Und er weiss, Satan hat eine Sehnsucht, Menschen zu zerfleischen.
Und aus dem Grund kommt Jahwe in Jesus Christus selber als Mensch auf die Erde. Wieso? Um sich von Satan am Ende von seinem Leben am Kreuz zerfleischen zu lassen. Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann fällt uns auf, Jesus wird auf allen Ebenen zerfleischt. Zum einen geistlich. Jesus lädt am Kreuz alle unsere Sünden auf sich und wird durch die Sünde von seinem eigenen Vater getrennt. Jesus wird am Kreuz seelisch fertig gemacht. Jesus wird verhöhnt, er wird angespuckt, er wird nackt rausgehängt. Jesus leidet am Kreuz körperlich, indem er die schlimmsten Todesqualen auf sich nimmt. Aber Jesus leidet auch sozial. Wo er am Kreuz hängt, verlässt ihn seine Freunde. Und im schlimmsten Moment dreht sogar sein eigener Vater den Kopf von ihm weg. Jesus wird am Kreuz als ein Mensch wie wir von Satan zerfleischt. Und Satan tobt sich aus an Jesus. Und Jesus lässt zu, dass sich Satan an ihm richtig austoben kann. In diesem schmerzvollen Geschehen gibt es jetzt aber ein grosses Problem. Satan hat etwas übersehen. Er kann Jesus gar nicht vernichten, weil Jesus kein gewöhnlicher Mensch, sondern der ewig seiende Jahwe selber ist. Satan tobt sich mit Gewalt jemandem aus, wo ihm in allen Belangen völlig überlegen ist. Man kann es mit einem Bild formulieren. Satan vergeht sich an jemandem, wo ihn übertrifft. Satan beißt sich wortwörtlich seine Zähne aus an Jesus. Weil Jesus der ewig Seiende ist. Und ja, Satan kann Jesus tödlich verwunden. Er kann ihn aber nicht töten. Weil Jahwe als der ewig Seiende gar nicht kann sterben. Und so kommt die Spirale vom Bösen, die zerfleischen will, in Jesus Christus letzten Endes als Ende. Weil Jesus der letzte Gegner ist, der eben Satan nicht kann zerfleischen. Ja, er verwundet Jesus tödlich, aber in dem Moment geht Satan selber zugrund, weil er sich mit dem Falschen angelegt hat. Und darum ist das Kreuz ein Symbol für den Sieg. Es ist der Sieg, wo sich Satan mit seiner ganzen Boshaftigkeit austobt hat, wo ihm überlegen ist und in dem Moment ihm das Genick gebrochen hat. Und an dieser Stelle kann ich einfach sagen, und ich mache das voller Freude, Christus Victor. Jesus ist Sieger. Und am Kreuz ist Satan vollständig vernichtet worden. Das Kreuz ist wie ein Holz, das in die Speichen vom Bösen hineingeworfen ist. Ja, das Holz wird beschädigt. Aber es stoppt die Macht vom Bösen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann jetzt das für uns ganz konkret real werden? Wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid, für alles, was ich gemacht habe, was ich Menschen verletzt habe mit meinen Worten, mit meinen Gedanken und meinen Taten, ist Jesus bereit und wäscht uns alle Sünden weg und wirft sie gemäß Micha 7 in die Tiefe vom Meer. Doch nicht nur das. Man könnte sagen, schau Jesus, ich habe da die Stimme, die mich immer wieder abwertet. Ich habe seelische Verwundungen. Das beste Mittel gegen seelische Verwundungen ist eine Liebe, die alles übertrifft und uns bedingungslos annimmt und Wert achtet. Am Kreuz zeigt sich die Liebe von Gott selber. Und diese Liebe setzt uns in einem Prozess stückchenweise immer mehr frei von diesen seelischen Verletzungen, von dem Minderwert, von dem, was uns abzieht.
Ja,
es ist vielleicht immer noch ein bisschen da, aber es ist ein Prozess vom Sieg, wenn wir an Jesus festklammern.
Der Körper. Satan setzt alles daran, um unseren Körper kaputt zu machen. Und ja, wir werden mal sterben. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr an mir festhalten und sterbt, ist es nicht fertig. Sondern ihr kommt einen völlig neuen Körper über, der gesund ist, der nicht mehr leiden kann, der völlig unzerstörbar ist. Und all die Schwäche und all die Schmerzen und all die Krankheit wird weichen, weil Jesus Christus Sieger ist, wenn wir dann bei ihm im Himmel sind. Ja, stückchenweise kann Jesus schon heute Sachen wegnehmen, aber wenn wir bei ihm sind, ist es vollkommen besiegt.
Und wenn wir wissen, was? Jesus heilt uns nicht nur ganzheitlich, sondern er heilt auch unsere Beziehungen.
Weil Jesus Christus uns vergeben hat und wir die Vergebung annehmen, können wir Kraft übereinander zu vergeben.
Jesus tut Beziehungen zwischen Ehepartnern wieder heilen. Beziehungen zwischen Familien, die zerbrochen sind, kann er wieder heilen. Beziehungen zwischen Kind und Eltern kann er wieder heilen.
Die Kraft der Vergebung ist so stark, dass sie wieder ganz neu schaffen kann. Und ich denke an ein paar Jahre zurück, wo wir das Ehepaar bei uns in der Gemeinde hatten, mit einem Talk zum Titel «Ich heiratete meinen Ex-Mann». Da war Monika und Stefan und die haben eine Ehe geführt und die Ehe ist total in Brüche gegangen nach kürzester Zeit. Alles Wüste, Ehebruch, fertig. In dem Moment hat die eine Person Jesus anfangen kennenlernen. Dann hat die andere Person Jesus anfangen kennenlernen. Sie haben Vergebung von Jesus bekommen und sie haben sich plötzlich selber wieder vergeben können. Ich habe erst gerade vor ein paar Monaten Monika wieder getroffen. Sie ist jetzt schon mehrere Jahre glücklich verheiratet mit Kind und sie sagt, sie liebt ihren Mann so fest. Jesus Christus hat neue Liebe geweckt, hat neu geheilt und hat Zerbrochenes wieder ganz gemacht. Das ist die Kraft von Jesus Christus, wo wir in unserem Leben dürfen annehmen, wo wir dürfen erleben.
Wie kann jetzt ganz konkret der Sieg, den Jesus vollbracht hat, in unserem Leben ein Sieg werden? Und das Spannende ist jetzt in unserem Text, wo der Mose siegreich ist, macht er etwas. Und zwar heisst es in Vers 15, und Mose baute einen Altar und nannte ihn Yahweh Nissi. Yahweh Nissi bedeutet, der Herr ist mein Feldzeichen.
Was ist genau ein Feldzeichen? Uns ist das heute wahrscheinlich eher ein Freund und darum habe ich euch ein Bild mitgenommen.
Vielleicht habt ihr das Feldzeichen auch schon gesehen. Es ist der Adler der Römer. Die Römer haben, wenn sie in den Krieg gegangen sind, stets eine Person gehabt, mit einem langen Stock. Und auf dem Stock oben war ein Adler. Und du hast gewusst, wenn du im Krieg warst und der Adler kommt auf dich zu, dass es nicht mehr gut um dich steht. Weil die Römer haben ganz Europa damals überrollt mit einer Kraft und einer Gewalt, wo alles übertroffen hat.
Wir haben eben ein Feldzeichen. Unser Feldzeichen ist kein Adler, sondern es ist ein Kreuz. Wir müssen das nicht vor uns hertragen, aber wir dürfen wissen, das Kreuz gibt uns überall, wo wir hergehen, an jeder Front, wo wir am Kämpfen sind, letzten Endes der Sieg. Yahweh Nissi bedeutet, Yahweh ist Sieger. Und der Sieg,
zeigt sich am Kreuz.
Wie können wir jetzt ganz konkret in dem Sieg gehen? Wenn du möchtest siegreich anfangen, ist es wichtig, dass du, ich tue jetzt bildlich reden, in die Armee gehst von Jahwe. Du kannst nicht das Gefühl haben, ich lebe jetzt, wie ich will, ich mache mein eigenes Ding, aber ich habe jetzt irgendwo noch Gott dabei und dann bin ich siegreich. Juhui. Nein, du wirst nicht siegreich sein. Eine Armee hat damals nicht mit Individualisten funktioniert. Also ich weiß nicht, ob wir mal ein römisches Heer gesehen haben, wie die angegriffen haben. Da ist nicht jeder losgegangen, wenn er Lust gehabt hat. Der eine hat sein Schild vergessen, dieser sein Schwert. Irgendwo unkoordiniert, sondern die sind gegangen in der Unterordnung. Sie haben sich ihrem Feldhauptmann total untergeordnet. Das bedeutet, wenn wir siegreich kämpfen wollen, müssen wir uns Gott in allen unseren Lebensbereichen unterordnen. Und spannenderweise sagt das genau das Neue Testament in Jakobus 4, Vers 7 in Bezug auf den Kampf gegen den Teufel. Dort heisst es, seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das Erste für den Kampf ist Gott untertan sein. Sich unter seine Herrschaft fügen, sich unter seinen Herrschaftsbereich fügen, und zwar in allem. Was spannend ist, in unserem Text drin, wissen wir aus der Parallelstelle, das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, in einer ziemlich langen Schlange, in einem grossen Zug. Vorne sind die Starken und hinten dran sind die Nachzügler. Das heisst, die Eltern, die nicht so schnell waren, Kinder. Ich sage jetzt einmal ja für ein Schlusszeichen, die Schwächeren von dem ganzen Zug. Wir lesen in 5. Mose 15, denke daran, was die Amalekiter taten auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Wie sie sich unterwegs an deinen Nachzügler vergingen. Alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst. Das ist genau die Strategie von Satan. Satan attackiert uns immer dann und dort, wo wir eine Schwäche haben. Wo Jesus Christus in der Wüste ist, attackiert den Satan erst nach 40 Tagen, wo Jesus extremen Durst gehabt und wo Jesus allein ist. Dann kommt er. Und so ist es, wir Menschen, wir sind alle nicht perfekt. Das heisst, wir haben alle Mängel, wir haben Schwächen in unserem Leben. Wenn vielleicht deine Schwäche in deinem Leben, ich sage jetzt mal, das Geld ist, oder es ist irgendwo ein Stolz, du hast das Gefühl, du bist es, oder du hast das Gefühl, Minderwert, du kannst es überhaupt nicht. Oder du trägst vielleicht irgendwo eine Verletzung, wo du gar nichts dafür hast. Satan weiss es. Und er geht genau dort angreifen. Und versteht ihr, darum ist es so wichtig, dass wir alle Lebensbereiche Gott unterstellen. Weil wenn wir sagen, okay, ich gehöre Gott, aber diesen Lebensbereich nicht, Satan kommt genau in die Tür rein und wird dafür sorgen, dass du nicht im Sieg lebst. Und darum möchte ich dich ermutigen, wenn bei dir vielleicht das Geld ist, du wirklich diesen Lebensbereich ganz neu Gott unterstellen und sag Gott nicht so, wie ich will, so wie du. Er gehört jetzt dir. Ich persönlich, ich bin früher der grösste Musikfreak, den es überhaupt gibt. Nicht mit Spielen, sondern ich habe immer Musik gehört. Und die Musik ist mir so wichtig gewesen, das ist eine Religion für mich geworden. Es hat meine ganze Energie, meine ganze Kapazität und auch mein Geld genommen. Und eines Tages habe ich gemerkt, Gott verlangt von mir, dass ich diesen Bereich ihm hergebe. Und das ist mir so schwer gefallen. Und ich habe 3 Monate lang gerungen. Und dann habe ich gesagt, schau Gott, und jetzt kannst du es haben. Und in dem Moment ist Gott gekommen und hat die Schwäche überwunden und hat das Eingangstor zugemacht. Und bei mir ist das heute nicht mehr so ein grosses Thema wie früher. Ich möchte langsam zur Landung ansetzen. Also der erste Punkt ist, sich ganz Gott untertan stellen in allen Lebensbereichen und sagen, schau Gott, nimm alles von mir. Der zweite Punkt finden wir auch in unserem Text drin. Kampf.
Der Josua ist nicht auf dem Berg oben geblieben, sondern er hat gekämpft. Es ist wichtig, dass wir in diesen Kämpfen, egal ob geistlich, ob seelisch, ob körperlich oder sozial, damit wir selber unser Bestes geben. Der Josua ist am Kämpfen und der Mose ist in dieser Zeit mit dem Stab auf dem Berg oben. Es braucht beides, es braucht bettens Kämpfen. Jesus macht eine krasse Aussage in der Bergpredigt, und zwar sagt er, wenn ich deinen Arm verführt, das Böse tue, dann tue ihn besser ausreißen. Weil es ist besser, dass du mit einem Arm ins Himmelreich gehst, als ohne Arm. Das ist natürlich eine metaphorische Sprache, aber Jesus sagt, gib dein Bestes, damit du kannst siegreich sein. Aber letzten Endes bettend. Wenn du das Beste gibst und dich mehr hergibst, kann ich auch das Beste wirken. Aber wenn du sagst, nein, ich mache gar nichts, ich will jetzt alles von Gott erwarten, in dem Moment wird es schwierig. Und der dritte Punkt ist better together. Der Mose steht auf dem Hügel oben mit seinem Stab und seine Hände werden ihm so schwach, er kann nicht mehr kämpfen. Und in dem Moment kommen zwei Brüder auf seine Seite. Der Aaron und der Hur. Und vielleicht könnt ihr das kurz zeigen, Jungs. Und vorkommen. Der Mose hebt seinen Stab bis an Abend her. Aber er hat nicht mehr können. Und in dem Moment sind seine Brüder da, die ihn tragen, damit der Mose siegreich sein kann. Danke vielmals. Und was ich damit sagen will, wir brauchen Geschwister an unserer Seite, die mit uns gehen, die mit uns kämpfen. Und darum ist eine Gemeinde, wie wir es heute Morgen haben, so wertvoll. Und ich möchte dich ermutigen, bist Teil dieser Gemeinde. Gang in eine Kleingruppe oder in eine Gebetsgruppe, wo du wirklich Leute hast, wo du kannst deine Schwächen und deine Schwierigkeiten teilen. Leute, die für dich beten. Du brauchst den anderen. Und der letzte Punkt, der schönste Punkt, Jahwe Nissi. Unser Feldzeichen ist nicht ein Adler, sondern unser Feldzeichen ist der grösste Sieg, der jemals vollbracht ist. Als ein Adler kam, haben die Leute Angst gehabt und haben gedacht, jetzt ist es vorbei. Aber die Römer sind Mitte vom ersten Jahrtausend besiegt worden. Aber Jesus kann nicht besiegt werden, weil er der uneingeschränkte Sieger ist. Und jetzt kommt der absolute Spruch, wir kämpfen gar nicht für den Sieg, sondern wir kämpfen als Sieger. Weil Jesus Christus Jahwe Nissi mit uns ist und er das Feldzeichen vom Sieg in unserem Leben hat. Und damit möchte ich euch mega, mega ermutigen. Ich weiss nicht, in welchem Bereich du dran bist. Stell dich Gott untertan, erstens. Zweitens, kämpf und gib dein Bestes, um gegen das anzugehen. Du vielleicht irgendwie den PC rausstellen oder du eine Beziehung abbrechen oder fang eine neue Beziehung an. Wisst, was ich meine? Du das Beste angehen in diesem Punkt. Und dann such dir Hilfe von anderen Geschwistern, die für dich beten und mit dir kämpfen. Und dann darfst du wissen, ja, wenn ich sie, wir dürfen siegreich sein. Und Jesus sprengt mit seiner Kraft Bindungen, die uns festhalten, Ketten, die uns binden. Das wünsche ich euch allen. Amen. Wir möchten jetzt miteinander ein Lied singen, das wir noch nie gesungen haben. Das bedeutet Break Every Chain. Brich jede Kette. Und das Lied ist ganz einfach. Es heisst einfach There is power in the name of Jesus to break every chain. Da ist Kraft im Namen Jesus, jede Kette zu brechen. Und wir möchten ganz bewusst das Lied uns einander zusingen. Und ich bin überzeugt, dass Gott durch das Lied heute Morgen bei uns Ketten bricht und freisetzt. Wenn wir es im Glauben zusingen.